Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich herzlich willkommen. Der Kampf um die Kunst. Unter dieser Überschrift wird gerade in Berlin über Kulturgutverluste im Zweiten Weltkrieg gesprochen. Wir berichten darüber. Der Kampf um die Kunst, das könnte auch als Überschrift über unserer Sendung stehen, denn es geht auch um Donald Trumps jüngsten Feldzug gegen Museen und Bibliotheken in den USA. Und wir sprechen über eine Publikation, die den Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 aufarbeitet. Zuerst also in die USA, wo die Trump-Regierung die Kulturlandschaft das Fürchten lehrt. Über den ideologischen Einfluss auf das Kennedy Center und die Smithsonian Institution in Washington D.C. haben wir an dieser Stelle bereits berichtet. Jüngster Paukenschlag: Alle Mitarbeitenden des Institute of Museum and Library Services sind am Montag vom Dienst suspendiert worden. Das könnte Auswirkungen auf Kulturinstitutionen im ganzen Land haben, auf Museen und Bibliotheken etwa, die auf Gelder aus dem Bundeshaushalt angewiesen sind. Über die Hintergründe möchte ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon sprechen. Institute of Museum and Library Services, also in etwa Institut für Museums- und Bibliotheksdienste, das klingt in gewisser Weise harmlos. Wie bedeutend dabei ist diese Einrichtung? Welche Aufgaben hat sie?
Ja, sie finanziert Bibliotheken und Museen in allen US-Bundesstaaten. Das Budget dieser Agentur macht gerade mal 0,0046% des gesamten US-Bundeshaushalts aus. Und der Großteil der fast 290 Millionen Dollar, der geht jetzt nicht in Exponate oder Bibliotheksbestände, sondern in Datenbanksysteme von Museen und Bibliotheken oder in Sammlungsmanagement, also das, was hinter der Ausstellung ist. Das größte Programm, das sind die Grants to States, 160 Millionen Dollar, die an die Bibliotheksagenturen der US-Staaten gehen. Und es macht bei denen etwa ein Drittel bis die Hälfte von deren Budgets aus. Aber jetzt nach der Freistellung der 70 Mitarbeitenden gibt es natürlich diese Zuschüsse und Förderung erstmal nicht.
Und womit begründet die Trump-Administration, dass sie das IMLS quasi kalt stellt?
Ja, also der Personalchef der Agentur hat geschrieben in der Mail, es gehe nicht um eine Strafmaßnahme, sondern um die Arbeit der Agentur, Zitat, zu erleichtern. Das Effizienzargument, wir haben die Zahlen ja gerade gehört, das kann keine große Rolle spielen. Aber der neue Chef hat erklärt, es gehe um die Förderung von Innovation und Verbesserung, offiziell. Das Ziel scheint mir aber schon dasselbe zu sein wie auch bei der Vorgabe für die Smithsonian Museum, die aus dieser Regierungssicht richtige und wahre US-Geschichte zu lehren. Denn der Leiter hat auch geschrieben, man werde die Agentur wiederbeleben mit dem Fokus auf Patriotismus. Es gehe darum, die Grundwerte unseres Landes, Zitat, zu bewahren, den amerikanischen Exzeptionalismus zu fördern, also das Bewusstsein für die Ausnahmestellung der USA, und darum, bei den nachwachsenden Generationen die Liebe zum Vaterland zu fördern.
Wie reagiert denn nun die wahre und echte Kunst- und Kulturszene, also in diesem Fall die Museen und die Bibliotheken selbst?
Ja, da gibt es unterschiedliche Aktionen, sowohl die American Library Association als auch die Allianz amerikanischer Museen, die haben eine Grassroots-Kampagne gestartet. Allein in den ersten 5 Tagen nach dem Erlass haben mehr als 70.000 US-Bürger über die Library Association ihre Kongressmitglieder kontaktiert. Und dieses Anrufen und Schreiben, das passiert ja auch in vielen anderen Angelegenheiten bei Zusammenstreichen, Kürzen, Abbau derzeit. Aber eben auch in diesem Fall. Es hat aber nicht nur die Kunst- und Kulturszene reagiert, sondern auch die Politik. Eine Gruppe von Senatorinnen und Senatoren aus beiden Parteien hat den neuen Agenturchef aufgefordert, die Aufgaben des Museums- und Bibliothekeninstituts fortzusetzen. Diese Senatoren, wie gesagt, überparteilich, hatten vor 7 Jahren den Gesetzentwurf vorgelegt für die Fortführung der Agentur. Die ist 1996 gegründet worden und eben 2018 noch einmal bestätigt worden. Damals hat ein Präsident namens Donald Trump das Gesetz unterzeichnet. Und im Brief der Senatoren heißt es wörtlich: Als Hauptverfasser des Gesetzes wollen wir die Regierung mit diesem Schreiben an ihre Verpflichtung erinnern, die Bestimmungen des Gesetzes gewissenhaft umzusetzen. Denn das ist Exekutivanordnung von Donald Trump hin oder her die Rechtslage. Der US-Präsident darf bei Agenturen die Spitze auswechseln, aber ansonsten ist der Gesetzgeber zuständig, der US-Kongress. Und der US-Präsident muss eigentlich die vom Kongress verfassten Gesetze um- und durchsetzen.
Eigentlich also eine deutliche Lage. Doris Simon, vielen Dank. Deutschlandfunk-Korrespondentin in Washington. Wir sprachen über die Schließung bzw. die Kaltstellung des Institute of Museum and Library Services in den USA. Als entschieden war, dass das Künstlerkollektiv Ruan Grupa aus Indonesien die künstlerische Leitung der Documenta 15 übernehmen sollte, da hieß es in einer Pressemitteilung der Findungskommission: Wir sind gespannt, wie Ruan Grupa ein konkretes Projekt für und aus Kassel heraus entwickeln wird. Dieses Gespanntsein wich schon vor Beginn der Documenta 15 im Sommer 22 ersten Spannungen. Der ganz große Eklat folgte dann mit dem Banner People's Justice von dem indonesischen Künstlerkollektiv Taring Padi. Darauf zu sehen, antisemitische Motive. Der Rest ist Kunstgeschichte. Vorwürfe und Rechtfertigungen, erbitterte Auseinandersetzungen, Rücktritte und, wie es so treffend in der Wochenzeitung Die Zeit hieß, eine Diskurslandschaft in Trümmern. Heute Abend wird in Kassel eine Publikation vorgestellt, die in mehreren Aufsätzen das Geschehene beleuchtet. Der Titel: Kunst im Streit, Antisemitismus und postkoloniale Debatte auf der Documenta 15. Einer der beiden Herausgeber ist der Soziologe Heinz Bude. Er ist Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt: Herr Bude, ist denn der Erkenntnisprozess inzwischen abgeschlossen? Also sind alle Lehren gezogen?
Das ist eine schwierige Angelegenheit, weil eine Geschichte immer wieder neu erzählt wird. Und man kann heute schon über diese Documenta gar nicht mehr sprechen, ohne auch über den 7. Oktober zu sprechen. Die Frage, hat sich da etwas angekündigt in der Auseinandersetzung um die Documenta, das sich dann später in einen sehr, sehr schlimmen Krieg geäußert hat, der ausgegangen ist von einem Überfall auf Israel und dann jetzt zu schweren Vernichtungen im Gazastreifen geführt hat. Was Faktum ist, dass es eine neue Welle des Antisemitismus zumindest in Europa gibt und dass es auch eine, vor allen Dingen im Kunstfeld, eine große Unversöhnlichkeit zwischen unterschiedlichen Interpretationen gibt, die man jetzt hat. Ist das, was wir jetzt sehen, das Ergebnis eines Siedlerkolonialismus oder ist es eine Auseinandersetzung über die Rolle der Juden in der Welt, in der Region? Also all diese Fragen, die eigentlich auf der Documenta wider Willen eine Rolle gespielt haben, sind eigentlich heute weltpolitische Fragen geworden. Und das ist auch der Blick, den wir werfen, diesen Blick zurück auf die Documenta. Wir wollen jetzt nicht nochmal alles durchdeklinieren, was passiert ist. Wir haben aber uns zum Beispiel die Situation vor Augen geführt, dass viele, die Besucherinnen und Besucher auf der Documenta, das alles ganz toll fanden. Das war so eine Reise durch eine Welt, die man dann als globalen Süden gekennzeichnet hat. Und viele sind ergriffen gewesen, haben auch interessante Gedanken gefasst. Und dann haben wir am Ende nochmal gefragt, da haben Sie auch schon mal was von diesem Antisemitismus-Skandal gehört? Und dann gab es viele Reaktionen, die eigentlich darauf hinausliefen, dass man sich durch diese Frage eigentlich sein Erlebnis der Documenta nicht kaputt machen wollte. Und das ist eine ganz interessante auch Problematik, die wir heute haben. Wollen wir eigentlich wirklich zur Kenntnis nehmen, was gerade los ist in der Welt, oder wollen wir nicht doch alle in unseren eigenen Gehäusen bleiben und lieber uns mit einer Kunst beschäftigen, die nicht uns in die Welt hinaustreibt?
Also die bekannten Blasen, in denen wir uns alle befinden. Das heißt, wenn ich Sie so richtig verstehe und Sie das Publikum mit ins Spiel bringen, dann darf man schon nach Gewinnern und Verlierern dieser dann am Ende doch Eskalation fragen?
Es gibt Gewinner und Verlierer. Es gibt sicherlich die im Kunstfeld, die sich für die Frage ausgesprochen haben, dass hier Antisemitismus eine Rolle gespielt hat und die Documenta auch immer wieder auf diesen wunden Punkt hinweisen, die Documenta 15, die haben, das kann man glaube ich heute sagen, im Kunstfeld einen schweren Stand. Weil die meisten im Kunstfeld eigentlich der Auffassung sind, dass es wir in der Frage auch dieser Documenta eigentlich auch mit einer Auseinandersetzung zu tun haben, wo möglicherweise aus rassistischen Motivgründen ein Kollektiv in seiner Arbeit in eine falsche Ecke gestellt worden ist. Es kann ja sogar sein, dass das so passiert ist. Aber die Frage ist, ob nicht das Kunstfeld selber im Grunde in eine Art Kriegszustand geraten ist.
Ja, und genau in diesem Kunstfeld bereitet jetzt Naomi Beckwith als Leiterin der nächsten Documenta eben besagte nächste Documenta vor. Wo stehen wir jetzt zwischen den Ausgaben 15 und 16? Man wird nie wieder eine Documenta so planen können wie zu Zeiten der Planungszeit von Ruan Grupa, oder?
So ist es. In Kassel sind alle sehr erleichtert darüber, dass sie jetzt eine Kuratorin gefunden haben, die die Verantwortung für ihre Dokumenta übernimmt. Und zwar als Person die Verantwortung übernimmt und gleichzeitig die Fragen, die da auch eine Rolle spielten, auf eine ganz andere Weise wieder aufnimmt. Sie will über universalistische Orientierung reden. Sie will darüber reden, wie wir auf eine große Krise in der Welt, wie wir da hindurchkommen. Also Fragen, die vielleicht eine andere Antwort in der 16 bekommen werden.
Das sagt Heinz Bude, Gründungsdirektor des Dokumenta-Instituts und einer der Herausgeber der Publikation Kunst im Streit. 80 Jahre, ein langes Menschenleben ist es bald her, das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Im Mai wird an die 6 Kriegsjahre, an die mehr als 60 Millionen Tote erinnert werden, an Vernichtungswillen und Zerstörungswut. In diesen Tagen bereits haben sich in Berlin Expertinnen und Experten zu einer Konferenz getroffen, um über Kulturgut zu sprechen, das im Zweiten Weltkrieg zerstört und verschleppt, geklaut und seinen Besitzern abgepresst worden war. Die Suche nach rechtmäßigen EigentümerInnen dauert zum Teil ja bis heute an. Unmittelbar nach Kriegsende war sie besonders verworren und meist auch aussichtslos. Auf der Konferenz konzentriert man sich auf das Jahr 1945 und berücksichtigt auch osteuropäische Perspektiven. Carsten Probst berichtet.
Ein chaotisches Bild zeichnet der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg gleich zu Beginn der Berliner Konferenz von der Situation am Ende des Zweiten Weltkrieges.
In 1945. As probably never before.
1945 gab es eine historisch völlig beispiellose Situation, sagt Gilbert Lupfer. Innerhalb weniger Monate wurden Kunst- und Kulturgüter in riesigen Mengen auf verschiedene Weise entwendet, enteignet, zerstört oder über ganz Europa verteilt. Alles gleichzeitig oder in schneller Abfolge. Lupfer zählt nur einige wenige Hauptereignisse auf. Während sich die deutsche Wehrmacht aus den besetzten Gebieten zurückzieht, plündert und zerstört sie alles, was ihr in den Weg kommt. Die Rote Armee wiederum bedient sich an Kunst- und Bibliotheken in Ostdeutschland als Kompensation für die Verluste, die ihnen die Deutschen zuvor beigebracht hatten. Kurz darauf folgen die Enteignungen durch die Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone. Und im von den Amerikanern kontrollierten Teil Deutschlands landen Kunstwerke etwa aus der Berliner Gemäldegalerie im Collecting Point in Wiesbaden, von wo aus sie auf monatelange Ausstellungstourneen in die USA geschafft werden. Die Tagung widmet sich Beispielen von zahllosen Fällen, bei denen etwa die Deutschen und ihre Unterstützer in den besetzten Gebieten in West-, Ost- und Südeuropa millionenfach Objekte etwa von jüdischen Familien enteignet und nach Deutschland geschafft haben, um sie dort zu verkaufen oder an Museen zu verteilen. Und umgekehrt brachten manche Jüdinnen und Juden ihre Besitztümer vorsorglich ins Ausland. In Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei sorgte der Übergang zu einer sozialistischen Staatsform dafür, dass viele Opfer nun zum zweiten Mal enteignet wurden. Oder es bestand schlichtweg Unwissenheit über die Bedeutung aufgefundenen Raubgutes. Anna Holzer-Kawalko von der Hebräischen Universität in Jerusalem erforscht das Schicksal von geplünderten jüdisch-deutschen Bibliotheken in Schlesien nach dem Ende des Krieges, etwa im damaligen Breslau. Teile solcher wertvoller historischer Büchersammlungen fanden sich offenkundig bei Buchhändlern wieder, die sie dann den jüdischen Gemeinden wieder anboten. Die aber erkannten gar nicht, dass es sich um ehemaligen jüdischen Besitz handelte.
The re-established Jewish community in Poland lacked the necessary tools, financial means, political conditions and perhaps also the will to understand and appreciate these valuable remains of German Jewish heritage that fell into their hands.
Der wiederhergestellten jüdischen Community in Polen fehlte es an Notwendigkeit, an finanziellen und politischen Möglichkeiten. Und vielleicht auch am Willen, die wertvollen Reste jüdisch-deutschen Erbes zu verstehen und wertzuschätzen. Und so gingen viele dieser geraubten Bibliotheken verloren. Sie wurden in alle Winde verstreut. Andere Konferenzbeiträge berichten, wie die sozialistischen Regierungen die geraubten Sammlungen von Privatleuten für die eigenen Museen konfiszierten, etwa weil sie zeitweilig in das Deutsche Reich geschafft worden waren und nun als Feindesgut galten. Zwar wird die Geschichte der verlorenen Kulturgüter in allen betroffenen Ländern mittlerweile erforscht, davon zeugt nicht zuletzt diese Tagung in Berlin. Doch Viele Forschenden berichten von dokumentierten Verlusten, deren Verbleib heute nicht mehr bekannt ist. Oder umgekehrt, man findet ganze Sammlungen von Kunst, Möbeln oder Bibliotheken, doch sie lassen sich keinem ursprünglichen Eigentümer mehr zuordnen. Der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa hat zwar neue Forschungsnetzwerke entstehen lassen, inzwischen aber sind durch den Ukraine-Krieg neue Zerstörungen und Raubzüge eingetreten. Die Zusammenarbeit mit russischen Archiven ist zum Erliegen gekommen. Ein großer Teil der Verluste wird, wenn man ein Resümee der beiden Konferenztage ziehen will, für immer für die ursprünglichen EigentümerInnen verloren sein.
Carsten Probst über die Konferenz 1945, The Struggle Over Art. Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat sie am Montag und Dienstag in Berlin ausgerichtet. Sie sind die Literaturjubilare des Jahres. Beide geboren 1875, also vor 150 Jahren zur Welt gekommen. Der eine in Lübeck, der andere in Prag. Thomas Mann und Rainer Maria Rilke. Diese beiden, so heißt es in der neuen Rilke-Biografie von Sandra Richter, die beiden seien sich wechselseitig unangenehm gewesen. Rilke zum Beispiel kommentierte Manns Tod in Venedig kurz und knapp mit den Worten »verschüttete Tinte«. Und Mann wiederum habe sich am Preziösen bei Rilke gestört. Kurzum, Freunde waren die beiden Gleichaltrigen wahrlich nicht und persönlich getroffen haben sie einander auch nicht. Das dachte man bisher. Doch nun gibt es große Neuigkeiten. Thomas Mann und Rainer Maria Rilke waren sogar gemeinsam kreativ. Hier das neu entdeckte Ergebnis dieser literarischen Kooperation.
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Nur durch den feuchten Nebel sickerte vom fernen Leuchtturm müdes, rotes Licht. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Das Abendglühen eines kurzen Tags, an dem das Glück uns in den Armen hielt, und niemals wieder, niemals wieder. Wir wanderten und schwiegen mit dem Meer.
Soweit also das Gemeinschaftsgedicht von Rainer Maria Rilke und Thomas Mann. Ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gefragt, wie und wo ist das entstanden?
Ja, Rilke und Thomas Mann, die haben sich zufällig getroffen. 1909 war das, da waren beide auf Sommerfrische im Salzkammergut. Und Rilke hatte eine Lesung gehalten, Thomas Mann war anonym im Publikum und hat Rilke nach dieser Lesung angesprochen. Und die beiden haben sich für den nächsten Tag dann verabredet, sind gewandert, sind auch im berühmten Weißen Rössel eingekehrt, sind auf dem Wolfgangsee Bötchen gefahren und haben sich dann etwas geliefert, was man heute Poesie-Ping-Pong nennt. Das ist ja fast ein bisschen in Mode. Man nimmt eigene Texte und verknüpft sie. Der eine schreibt zwei Zeilen, der andere antwortet auch mit zwei Zeilen. Und so ist das gerade Gehörte entstanden. Das war Herbst von Rilke, das berühmte Gedicht, und das nicht ganz so bekannte Gedicht »Zweimaliger Abschied« von Thomas Mann. Und ich finde, dass das wirklich wie aus einem Guss klingt. Also ich kann da gar keinen Unterschied zwischen den beiden Autoren finden.
Ja, wenn man es nicht weiß, dann hört man das nicht. Und es klingt ja dann doch nach einer ernstzunehmenden, ja, geradezu seriösen Zusammenarbeit. Welchen Weg hat dieses Gedicht denn genommen? Wie wurde das überliefert?
Ja, die beiden haben sich also offenbar an verschiedenen Orten aufgehalten, unter anderem im damals verrufenen, heute nicht mehr existierenden Café Robert. Und dort haben sie zu mitternächtlicher Stunde mit den Wirtsleuten viel geplaudert, haben geschrieben, haben offenbar auch sehr, sehr viel Alkohol konsumiert. Und es sind einige Zettel liegen geblieben, die die Wirtsfamilie in Ehren gehalten hat. Zettel mit Gedichten, mit Fragmenten zum Teil. Und der Enkel des damaligen Wirts, der hat sie jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Und laut seinem Opa hat Rilke irgendwann sehr betrunken das Lokal verlassen. Thomas Mann ist offenbar noch geblieben und hat das aufgeschrieben, was wir jetzt hören. Da spricht jetzt wirklich der Enkel des damaligen Wirts.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ach Herr, so nimm mich Hund beim Ohr. Wirf mir den Gnadenknochen vor und nimm mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Das ist auf der Serviette gestanden, die ich vom Opa gekriegt habe.
Also dieses Gedicht ist offenbar auf einer Serviette überliefert worden. Und das ist Der Panther von Rilke, das natürlich jeder kennt oder fast jeder. Und beantwortet hat es Thomas Mann doch ein bisschen suffisant und dann doch auch vielleicht polemisch, könnte man sagen, mit diesen Zeilen. Und die heißen »Ich bin ein rechtes Rabenaas« und sind auch zu finden in einem nicht ganz unbekannten Roman namens »Die Buddenbrocks«.
Und die ganze Sache, die klingt ja schon fast selbst nach einem romanwürdigen Stoff. Jetzt zum Schluss noch meine Frage, wie eigentlich die Musik ins Spiel kommt. Warum also du als Musikjournalist uns über all das informierst?
Weil der Enkel des Wirts gesagt hat, das ist so eine spannende Sache. Und jetzt zum Jubiläum der beiden, 150 Jahre Thomas Mann und 150 Jahre Rilke, möchte er ein gleichsam Gravitationszentrum schaffen der Kultur im Salzkammergut. Diese Region war ja letztes Jahr auch Kulturhauptstadt. Und somit gibt es einen Kompositionsauftrag an den österreichischen Komponisten Willi Wengler. Und der hat jetzt einige Dinge schon mal vertont, unter anderem eben das, was wir gerade gehört haben. Ich bin ein echtes Rabenaas von Thomas Mann. Das hören wir jetzt interpretiert von der wunderbaren jungen Sopranistin Serafina Starke.
Ach,
Rilke trifft auf Mann, trifft auf die Musik. Jörn Florian Fuchs über neue Erkenntnisse aus der Literaturgeschichte. Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis gilt als wichtigste internationale Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Wer den Preis in diesem Jahr bekommt, das weiß Anne Seidel, die Kulturmeldung.
Der Astrid Lindgren Memorial Award geht an die französische Jugendbuchautorin Marion Brunet. Hier in Deutschland ist sie bisher kaum bekannt, da ihre Bücher zwar in mehrere Sprachen, aber noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Womöglich könnte sich das durch den Preis bald ändern. Marion Brunet wurde in Frankreich schon mehrfach ausgezeichnet. Über 15 Bücher für Jugendliche hat sie veröffentlicht, die die Jury des Astrid Lindgren Gedächtnispreises heute so beschrieben hat.
Marion Brunets Bücher utspielen sich.
Ihre Bücher spielen in einer heftig pulsierenden Gegenwart, in der die Klimakrise und die gesellschaftliche Verwundbarkeit wiederkehrende Themen sind. In glasklarer, flirrender Prosa werden junge Menschen dargestellt, die sich gegen eine korrupte Gesellschaft auflehnen.
Der Astrid Lindgren Gedächtnispreis ist mit umgerechnet rund 460.000 Euro dotiert. Die schwedische Regierung hatte den Preis nach dem Tod der weltberühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren ins Leben gerufen. Noch vor ein paar Tagen waren Texte von ihm auf der Leipziger Buchmesse zu hören, vorgetragen von Schauspielerin Corinna Harfuch. Jetzt ist der Autor Lothar Trolle im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war vor allem als Theaterautor bekannt. Geboren in Sachsen-Anhalt, galt er als einer der progressiven Köpfe des DDR-Theaters. Nach der Wende arbeitete Lothar Trolle unter anderem als Hausautor am Schauspiel in Frankfurt am Main und am Berliner Ensemble. Spätestens als Regisseur Frank Castorf Anfang der 90er Jahre sein Stück Hermes in der Stadt inszenierte, war der Durchbruch als Dramatiker geschafft. Seinen Leserinnen und Zuschauerinnen verlangte Lothar Trolle dabei einiges ab. Auf der Bühne konnten seine Texte zwar sehr komisch sein, sie galten aber auch als eigensinnig und kompliziert. Die Berliner Zeitung nennt ihn einen Meister der Parenthese und schreibt zu seinem Tod: Es gibt Texte, in denen Trolle bis zu 7 Klammern aufmachte und irgendwann auch wieder schloss. Pressemitteilungen von Kulturinstitutionen, die am 1. April versendet werden, sind nicht immer ernst gemeint. Auch heute ist in unserem Redaktionspostfach der ein oder andere Aprilscherz gelandet. Der Schriftstellerverband Pen Berlin ist aber nicht zu Scherzen aufgelegt. Er warnt heute, sehr ernst gemeint, vor einer geplanten Verschärfung des Straftatbestands der Volksverhetzung. Davon ist die Rede in einem öffentlich gewordenen Papier, das den Stand der Koalitionsverhandlungen zusammenfasst. Dort schreiben Union und SPD, man wolle Hass und Hetze intensiver bekämpfen und gegen die Verbreitung von Fake News und Desinformation vorgehen. Pen Berlin kritisiert, dass dadurch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit in unzulässiger Weise eingeschränkt werden könnte. Zwar seien Volksverhetzung und Desinformation durchaus eine Gefahr für die Demokratie, trotzdem dürfe die Freiheit des Wortes nicht beschnitten werden. Diese Freiheit umfasse nämlich auch die Freiheit des ahnungslosen, bescheuerten, provozierenden, umstürzlerischen oder dummen Wortes, so der Sprecher von Penn Berlin, der Journalist Dennis Yücel.
Soweit die Kulturmeldung. Vielen Dank, Anne Seidel. Morgen geht es bei uns ausschließlich um die Kulturhauptstädte Europas. Kleiner Zirkel, großer Einfluss, wie Kulturhauptstädte gemacht werden. Darum geht es morgen ab 17.35 Uhr. Hier folgen jetzt die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.